Hallo und viel Erfolg mit unserem BMD Akademie Podcast wünscht Ihnen Ihr Roland Beranek.
Hallo und guten Tag, liebe BMD Podcast-Hörer. Ich darf Ihnen heute einen neuen, weiteren interessanten Podcast mit einem äußerst interessanten Gesprächspartner anbieten, mit Herrn Jürgen Weiß von der Firma Ares in Traun. Die Firma Ares in Traun, insbesondere der Herr Jürgen Weiß, beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema Cybercrime und bietet dazu auch, also zur Verhinderung und zur Aufdeckung und zur Prävention, seine Dienste an. Lieber Jürgen, danke, dass ich heute hier Gast in deinem Büro sein darf, und ich darf gleich, bevor wir mit den Fragen beginnen, mit einem kurzen Steckbrief. Den Namen Jürgen Weiß habe ich schon verraten. Wenn du noch willst, kannst du noch ein bisschen mehr sagen. Bist du, welche Funktion bist du im Unternehmen tätig? Du bist auch so welche Jobbeschreibung würdest du seinen Job beschreiben? Wie sieht es bei dir vielleicht privat aus? Bist du verheiratet, Kinder? Ich weiß, was dein Hund, hast du gesagt? Einen gefährlichen.
Ja, danke für die Möglichkeit. Name ist Jürgen Weiß. Ich bin Geschäftsführer der Ares Cyber Intelligence. Meine Jobbeschreibung klingt vielleicht für die einen ein bisschen spannend, für die anderen, die sich nichts darunter vorstellen können, hoffentlich nach diesem Podcast ein bisschen aussagekräftiger. Ich bin hauptsächlich im Bereich Cyberkriminalität als Profiler unterwegs, aber auch im Krisenmanagement unterwegs. Das heißt, der ganze strategische Teil, wenn es zu Cyberangriffen kommt, diese abzuwehren, das Unternehmen zu schützen und die Unternehmenswerte quasi abzusichern. Ich selber bin 43, bin gebürtiges Stallstadtkind aus Linz, bin Vater von 3 Kindern und natürlich auch der Papa von einem Pitbull.
Nur der Papa hoffentlich nicht. Das Herrl, sozusagen. Jetzt sagst du, du bist unter anderem Profiler, beschäftigt sich viel mit Cyberkriminalität. Wie kommt man dazu? Also viele Burschen haben so den Wunsch, Pilot zu werden, Lokführer, Polizist. Wie wird man Profiler oder wie wird man Spezialist der Cyberkriminalität oder gegen Cyberkriminalität?
Ich muss dazu sagen, der Wunsch Polizist, den habe ich mit 18, 19 schon gehabt. Mhm. Ich habe aufgrund der familiären Situation, mein Vater war Programmierer, den Eintritt sehr schnell in die IT geschafft oder durch ihn in die IT geschafft, und das war eigentlich schon 1999. Seitdem bin ich in der IT-Industrie unterwegs, in unterschiedlichen Rollen, und habe eigentlich nach meinen Stationen bei den internationalen Konzernen so eher wieder das eigenverantwortlich Bodenständige gesucht. Das heißt, keine Anzüge mehr tragen zu müssen und keine Krawatten, außer Hochzeit und Beerdigungen. Für mich war es wichtig, mich selbst verwirklichen zu können. Und natürlich ist man dann, wenn man in die Selbstständigkeit geht, und das bin ich seit 2015, man orientiert sich immer ein bisschen, ja, im Beratungsbereich zum Thema Digitalisierung, Internet of Things, neue Themen. Und bei diesen neuen Themen hat sich dann auch immer schnell herausgestellt, dass es auch immer irgendwo eine Gefahr mit sich birgt. Ja. Und das Thema Cybersecurity ist halt jetzt nicht so präsent gewesen vor Corona. Und wir haben 2018 in einem Konsortium den Markt analysiert und haben gesagt, ja, wer sind denn eigentlich die am gefährdendsten sind? Ja? Die sie eigene Cybersecurity-Abteilung in Unternehmen nicht leisten können, also gerade der Mittelstand beispielsweise. Das war für uns so der Startpunkt, in das Thema zu gehen. Also wir wollten eigentlich, oder wir haben in die Richtung Prävention geschaut, ja? Wie können wir Unternehmen schützen vor Cyberangriffen und wie können wir das so einfach wie möglich und so leistbar wie möglich für kleine und mittelständische Unternehmen machen. Dann kam Corona. Und dann geschahen die ganzen Ransomware-Vorfälle, also die ganzen Verschlüsselungen, dass Unternehmen verschlüsselt worden sind, Daten gelöscht wurden etc. Und man will ja natürlich auf die Gegenseite vorbereitet sein. Es gibt ja nicht immer nur die kriminelle Wirkung von außen, sondern es gibt auch kriminelle Wirkung von innen. Und da natürlich als Krisenmanager zu identifizieren, wer mansen gut, wer mansen nicht so gut, ja. Wer ist vielleicht selber der Hacker oder der Drahtzieher dahinter, das rauszufinden, war eigentlich von großem Interesse und auch darauf vorbereitet zu sein. Und man beginnt halt dann zu recherchieren, wo man diese Schulungen dann auch alle durchführen kann und sich dieses Wissen aneignet. Und so hat das eigentlich alles begonnen.
Es klingt nicht nur hochspannend, es ist sicher auch hochspannend. Jetzt, wie würdest du einem Volksschulkind den Begriff Cybercrime oder Cybercrime as a Service erklären?
Es ist sehr einfach, indem mein Sohn 10 ist und in die 4. Klasse Volksschule geht und er seit 2 Jahren im Fasching als Hacker geht, hat er das schon verstanden. Es ist im Prinzip, ich vergleiche es immer mit der Mafia früher, ja, es hat Kriminalität gegeben, man hat Banküberfälle gemacht, man hat Drogen gedealt, alles auf der Straße und alles war strafbar. Und das hat sich natürlich immer mit der Digitalisierung ins Internet verlagert. Ja. Das heißt, ich kann Drogen online bestellen, ich kann Waffen mir besorgen online und ich kann auch Banken online ausrauben, genauso wie Unternehmen. Und der Servicegedanke dahinter ist es, dass man einfach selber nicht sehr viel Aufwand betreibt, sondern sich halt Wissende dazu holt, die einfach das für mich dann machen. Das heißt, ich lasse andere für mich arbeiten. Und das Darknet hat es natürlich vereinfacht gemacht, den Zugang zu solchen Services zu kriegen und sich zu erkaufen.
Jetzt, warum ist diese dunkle Seite so interessant? Also für die Auftraggeber, weil Cybercrime ist ein Service, für dich als Aufklärer sozusagen oder als Profiler oder als Werkstätte sozusagen, die die Server wieder herrichtet und Verhandlungen durchführt. Und für die Kriminellen, für die Kriminellen ist es natürlich interessant, weil sie Geld kassieren oder was zerstören wollen. Aber warum ist gerade diese dunkle Seite
so? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Hacker haben im Vordergrund immer so viel Geld wie möglich, so schnell wie möglich zu verdienen. Ja. Das heißt, es ist immer ein Zeitfaktor, es ist ein Anonymitätsfaktor. Und wir unterscheiden natürlich ein bisschen. Ja. Es ist die klassische Beschaffungskriminalität, dass ich Unternehmen erpresse. Das heißt, ich zerstöre die Infrastruktur oder ich verschlüssele die Infrastruktur. Und damit sie den Schlüssel, damit sie es wieder aufsperren können, kriegen, müssen sie halt ein bisschen ein Geld zahlen. Ja, das ist so die klassische Vorgehensweise und die häufigere Vorgehensweise. Die dunkle Seite deswegen, weil sie doch sehr viel in der organisierten Kriminalität auch im Darknet abspielt und da natürlich die Anonymität vorhanden ist. Also wir alle können nicht sagen, wer jetzt wirklich ein Hacker ist, wer in diesen Ransomware-Gruppen zugehörig ist. Man sieht da, dass sozusagen die Behörden auch nicht sehr groß in der Aufklärung sind oder die wissen, welche Leute dahinter stecken. Also es hat es gerade vor kurzem von der Europol einen Erfolg gegeben bei der Hive-Ransomware, wo halt die Infrastruktur ausgeforscht werden konnte, wo das betrieben wird, auf welchen Server das, in welchen Ländern und man halt dann sukzessive schaut, wer steckt denn da dahinter, wer ist denn der Geldgeber. Ja? Solche Dinge gehören ja finanziert und mit jeder Ransomware-Zahlung oder mit jeder Lösegeldzahlung finanziert man im Prinzip den nächsten Angriff. Ja? Und die dunkle Seite deswegen, es ist mit wenig technischen Aufwand sehr schnell umsetzbar.
Ja? Und man muss nicht reingehen in der Bank und da sozusagen was riskieren, man bleibt unentdeckt meist, unbemerkt, man wird nicht gesehen. Gell?
Genau, also und das bei der Bank ist halt immer so das Thema, da könnten eventuell Personen zum Schaden kommen. Ja, das habe ich halt jetzt bei einem Cyberangriff auf eine Bank wahrscheinlich eher nicht. Da habe ich eher das Problem, wenn ein Krankenhaus zum Beispiel angegriffen wird, ja, dass die Infrastruktur in einem Krankenhaus nicht mehr funktioniert, dass Patienten nicht versorgt werden können. Also alles, was im Bereich der kritischen Infrastruktur Leib und Leben gefährdet ist. Leib und Leben hat dann wieder einen anderen Einfluss als die organisierte Kriminalität.
Ja. Was wollen die Hacker jetzt von mir, außer in den meisten Fällen Lösegeld?
Also wenn man es jetzt unterscheidet, Privatperson oder Mitarbeiter, grundsätzlich wollen sie von mir einmal meine Passwörter. Das ist natürlich das Heiligste. Deswegen gibt es ja so viele Phishing-Mails, ja, weil die Phishing-Mails ja dazu da sind, dass eben Benutzernamen, die E-Mail-Adresse oder das Passwort damit abziehen kann. Es gibt dann natürlich die unterschiedlichen kriminellen Interessen. Die einen verkaufen diese Zugangsdaten auf diversen Marktplätzen im Darknet, wo halt dann die Profi-Hacker diese Zugangsdaten kaufen, weil sie halt selber nicht probieren wollen, was das Passwort ist. Ja? Also arbeiten sehr effizient und automatisiert. Und das ist natürlich dann großteils der Zugang zu ganz kritischen Informationen. Also wenn man sich anschaut, an Webbrowser wie Google Chrome beispielsweise oder Safari oder Windows, der Bequemlichkeit halber speichert man dort seine Passwörter, beispielsweise. Es gibt zum Beispiel Software, die im Darknet zu kaufen ist, die diese Passwörter auslässt aus dem Browser, das man da gespeichert hat. Und diese Passwörter, die ist halt dann auf der einen Seite alles was Privates, ja, das kann mein klassischer GMX-Account sein, Gmail-Account sein, wo ich das alles gespeichert habe. Das können meine Bankdaten sein, das kann mein Bitbanker Coinbase-Konto, wie auch immer sein. Das können aber auch die Zugangsdaten zu meinem Firmen-E-Mail-Konto sein, beispielsweise. Oder mein Remote-Zugang zu einem Backup, beispielsweise, wenn ich Techniker bin. Und da schaut man natürlich oder qualifiziert es als Krimineller, welche Daten ich verwenden kann, damit ich möglichst schnell einen Schaden anrichten kann. Mhm. Und wir unterscheiden auch gerade ein bisschen zwischen hochprofessionell, das sind meistens die Lösegeldforderungen ab 500.000 Euro aufwärts, und Script-Kiddies, ja, das sind im Prinzip die Beginner. Das heißt, die Lösegeldforderung ist bei 30.000 bis 50.000 Euro. Man merkt es relativ schnell, weil in der Verhandlungsführung fällt man dann auf 5.000 Euro runter und man versucht halt zumindest nur ein bisschen Ärger zu generieren.
Es gibt immer so den Spruch, das wird alle einmal treffen. Ist dem wirklich so? Glaubst du, dass es wirklich so ist, dass es alle irgendwann einmal treffen wird? Sei es Unternehmen, sei es Private, die irgendwo gehackt werden, wo Lösegeldforderungen gestellt werden, wo auf dem Facebook-Account irgendwelche Nacktfotos platziert werden etc. Glaubst du, dass wirklich einmal alle treffen wird? Und die Frage ist, wann wird es die treffen?
Also was wir ausschließen können, ist, dass alle gleichzeitig trifft. Das definitiv. Okay. Aber jeder, der unvorsichtig mit seinen Assets umgeht, also mit seinen Zugangsdaten, seinem digitalen Footprint umgeht, ob das jetzt der Instagram-Account von Influencern ist, ob das jetzt mein Firmen-Facebook-Account ist oder ob das meine privaten Mailadressen sind, ja, wenn ich das nicht ordentlich schütze, mit einem ordentlichen Passwort, ja, das ist jetzt nicht Vorname und Geburtsjahr, sondern halt wirklich 12 Stellen mit Satzzeichen, Nummern etc., Sonderzeichen drinnen. Und wenn ich dann einen zweiten Faktor authentifizieren muss, ja, mit SMS oder einer eigenen App, dann kann ich schon mal davon ausgehen, dass ich eine gewisse Grundsicherheit geschaffen habe, dass für die Hacker nicht einfach ist und nicht schnell funktioniert, sondern ein bisschen umständlicher ist. Und dann konnte ich ja gar nicht mehr so interessant sein. Ja? Okay. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Es gibt halt auch, sage ich jetzt einmal, das teilweise grob Fahrlässige, ja, dass man seinen Rechner unversperrt lässt, ja, kein Passwort, kein Passwortschutz hat oder kein PIN-Code hat bei seinem Handy, man verliert das Ding oder es wird gestohlen, kann man genauso einen Schaden anrichten. Auf der anderen Seite kann es aber auch passieren, dass wenn Daten gestohlen werden wie Reisepässe oder Reisepasskopien, so wie es beim Land Kärnten war, dass das halt verwendet wird für Digital Impersonation. Das heißt, dass sie jemand anderer als ich ausgibt und damit zum Beispiel Konten, Online-Konten eröffnet. Ja. Das verwenden dann die Kriminellen natürlich, um ihr Geld reinzuwaschen. Ja. Also das ganze Money Laundering, das dann drüber läuft. Ja.
Jetzt hast du gesagt, Jürgen, ganz interessant, Passwort, also nicht 1, 2, 3 oder Passwort ist gleich Passwort oder Handys ohne Biometrie abzusichern oder mit Pins. Wo lauern da deiner Meinung nach die größten Gefahren, speziell in Unternehmen? Also wir als BMD betreuen ja Großteil der Steuerberatungskanzleien in Österreich und weit über 30.000 Unternehmen. Wo würdest du sagen, sind da die Top-Gefahren für diese Kanzleien oder Unternehmen?
Also in erster Linie geht es einmal darum, aufzuklären, Awareness zu schaffen im Unternehmen, dass man halt, wenn man ein verdächtiges Mail kriegt oder wenn man von einem gefälschten Mail plötzlich die Aufforderung kriegt, ein IBAN zu ändern, dass die Gehälter auf ein estisches Konto zum Beispiel überwiesen werden. Ja. Da einfach mit Hausverstand nachzudenken und einmal gegenzuprüfen, ja, ist denn das wirklich so? Das heißt, eine gewisse Grundskepsis zu entwickeln. Ja. Ist denn das logisch, was da gerade passiert oder von mir verlangt wird? Oder wenn jemand mit einem zeitlichen Druck kommt, ja bitte, du musst das in einer Stunde erledigen. Ich würde es in einer Stunde überwiesen haben, abgewickelt haben etc. Nur mal den Schritt zurückzugehen, wirklich zu beobachten und zu schauen, Korrektur zu lesen. Oft sind es ganz kleine Dinge, dass Buchstabendreher in den Mails drinnen sind. Und es ergibt plötzlich ganz einen anderen Namen. Oder dass bei Firma Rebel nicht 2L sind, sondern 3L sind. Ja? Dass es eine gefälschte Mailadresse ist. Ja? Da zu schauen im Bereich der Awareness. Ja? Der zweite Bereich ist natürlich, im Bereich Phishing Prävention zu betreiben. Das heißt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit zu bieten, dieses Phishing-Mail zu identifizieren und verifizieren zu lassen. Und das Dritte ist natürlich halt alles, was in Richtung Passwortrichtlinien geht, dass man das als Unternehmen oder als Steuerberater vorgibt und sagt, die Passwörter haben alle 4 Wochen zum geändert werden sein. Wir verwenden einen Passwort-Safe, das heißt ein zentrales Tool, wo jeder seine Passwörter automatisch vergeben kriegt und automatisch speichern kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann gehen wir ein bisschen mehr ins Technische. Die Kronjuwelen ist immer das sogenannte Backup. Ja? Das heißt, meine Daten vom Vortag, die immer speichert, dass die nicht klassisch auf einer externen Harddisk liegt, die über das ganze Netzwerk erreichbar ist, ja? Sondern dass das segmentiert ist, dass das außerhalb vom Unternehmen vielleicht nur mehr abgesichert wird in einer Cloud. Das gibt dann auch Sicherheit, weil sollte was passieren, sind dies die Daten, mit denen ich den Betrieb fortsichere und im Prinzip die IT wiederherstellen kann. Und was auch ganz wichtig ist oder was sehr häufig vergessen wird, der Antivirus genügt heute nicht mehr. Das heißt, ich muss in eine Richtung gehen, das nennen sie Endpoint Protection. Das heißt, ich muss das Notebook, den Server dementsprechend absichern, dass frühzeitig Bedrohungen erkannt werden und die automatisch von der künstlichen Intelligenz oder dem System geblockt werden. Dass sie sich quasi nicht via Virus im Netzwerk verbreiten können, sondern dass ein Gerät isoliert wird. Und da kommt dann die IT oder da kommen dann wir und wir schauen sie das an und wir reparieren das dann wieder. Oder wir nehmen es wieder in Betrieb.
Jetzt gibt es auch ganz spontane Frage auch noch dazu. Jetzt waren es die Unternehmensangriffe. Es gibt ja immer wieder dann das Stichwort, das Motto Bring Your Own Device. Was sind da die häufigsten Fehler, wo Mitarbeiter ihre eigenen Geräte ins Unternehmen mitnehmen, dort vielleicht sogar noch einbinden? Sind es da die gleichen Fehler, die da passieren, diese Phishing-Mails oder gibt's?
Also ist ein immenses Risiko. Also ich würde generell als Unternehmer nicht sagen, jeder Mitarbeiter darf sein privates Device mitnehmen. Es lässt bei Handys zum Beispiel lässt es nicht vermeiden, mehr oder weniger, aber bei Arbeitsgeräten beispielsweise, überall wo Daten aus dem Unternehmen verarbeitet werden, lasse ich kein fremdes Gerät zu. Als Unternehmer, Geschäftsführer hafte ich dafür, dass das alles dementsprechend gesichert ist und damit wir da in kein größeres Risiko reingehen. Also bei mir wird sowas nicht in Frage kommen.
Hat es schon Unternehmen gegeben, die aufgrund dieser Angriffe de facto unter Anführungszeichen zerstört wurden? Also die dann dermaßen lahmgelegt wurden, dass eine Insolvenz, eine Firmenschließung die Folge war?
Kommt jetzt immer häufiger, weil die Ausfallszeiten natürlich, man ist nicht darauf vorbereitet, dass man 4 bis 6 Wochen zum Beispiel nicht produzieren kann. Oder man hat Lieferverträge, wo man Pünalen hat. Oder man hat einfach nur mehr ein Backup von 2019, das quasi 3 Jahre alt ist. Und mir fehlen 3 Jahre Unternehmensdaten. Da muss ich aufgeben. Oder ich muss Lösegeld zahlen. Und das sind halt die Entscheidungsgrundlagen, die wir im Krisenmanagement dann auch liefern. Wann bezahle ich Lösegeld? Wann macht es einen Sinn? Oder wenn ich es nicht bezahle, was habe ich dann für Konsequenzen draus? Und das zu betrachten ist immer unheimlich wichtig, damit man da eine Entscheidungsgrundlage hat.
Letzte Frage. Lieber Jürgen, du als Geschäftsführer der Firma Ares, Was kann deine Firma als Unternehmen für andere Unternehmen leisten, beziehungsweise andere Unternehmen oder auch Steuerberatungskanzlei, die ja auch Unternehmen sind, aber natürlich heikle Drittdaten verarbeiten? Wie kannst du da am besten unterstützen? Präventiv oder, wenn man sagt, shit happens, wie kannst du da eingreifen?
Also vorzugsweise präventiv, weil alles, was Inzidenz betrifft, also solche Vorfälle betrifft, meist an Wochenenden ist, sehr zeitintensiv ist und halt auch für das betroffene Unternehmen dann sehr teuer wird. Also in erster Linie, wir beginnen im Unternehmen alles, was so das Thema Datenschutz, Informationssicherheit und Compliance ist. Da beraten wir, da machen wir Zertifizierungsbegleitungen, da setzen wir quasi ISO-Zertifizierungen auf oder CISIS 12 sind wir zertifiziert. Auf der anderen Seite machen wir quasi Schwachstellenmanagement. Das heißt, wir schauen, ob Unternehmen von außen angreifbar sind, ob sie quasi für Hacker interessant sind, also ob da jetzt die Tür offen steht, das Fenster kippt ist, damit wir einen leichten Weg rein haben. Oder wir machen halt wirklich klassisch Penetration-Tests, dass wir Web-Applikationen, mobile Applikationen testen auf deren Schwachstellen. Und wir sichern natürlich ab. Also wir machen sogenannte Security Operation. Das heißt, wir nehmen den Unternehmen die Sorgen und betreiben 7x24 die Cybersecurity für die Unternehmen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt mittlerweile, weil aufgrund Fachkräftemangel und Ressourcenthemen muss man da eher einen großen Invest momentan machen als Unternehmen. Wir übernehmen das für einen Kunden, wir haben da SLAs definiert, wir haben da Technologie, die wir einsetzen und können eigentlich somit immer garantieren, dass wir 99% sicher sind.
Das bedeutet, es gibt Unternehmen, die sind vorne die Haustüre bestens abgesichert und hinten haben sie aber die Fenster gekippt und du machst mit deiner Firma, mit diesen Pentests, schaust du, wo gibt es Schwachstellen, wo gibt es Angriffspunkte, damit man so Schaden abwenden kann.
Richtig, genau so ist es und wir schauen nicht nur, wo die Schwachstellen sind, sondern wir geben auch dann Empfehlungen oder schließen die Maßnahmen gemeinsam mit dem IT-Dienstleister. Also wir sind da in keiner Konkurrenz zum bestehenden IT-Dienstleister, sondern wir haben uns halt spezialisiert auf das Thema Cybersecurity und sind unterstützend.
Lieber Jürgen, eine abschließende Frage. Das Gespräch ist ja hochspannend und ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir sprechen.
So ist es.
Eine abschließende Frage, wenn jetzt für unsere Zuhörer, unsere BMD-Kunden, den einen Tipp von dir gibt, wenn du sagst, von allen Tipps, das ist der eine, den du jedem sofort mitgeben möchtest. Wir werden die auch noch in Seminare bei uns bei der BMD erleben. Aber diesen einen Tipp, gibt es dann diesen einen Tipp, wo du sagst, liebe Unternehmer, Finger weg davon?
Finger weg würde ich nicht sagen, sondern eher Finger hin, nämlich in Prävention und Awareness zu investieren. Und da nicht den Schritt zurück machen und zu sagen, uns wird schon nicht passieren, wir sind nicht interessant. Ja? Also es ist, das Risiko ist da, das Risiko wird von Tag zu Tag stärker, man sieht es auch in den Medien und an dem, wo überall was passiert. Wichtig ist, auf diese Situationen sich vorzubereiten, ja? Und zu wissen, was auf einen zukommt, weil man will nicht überrascht werden, wenn das Unternehmen steht, man weiß nicht, was man tun soll, es ist eine massive Stresssituation, man hat Existenzangst, ja? Wenn man gerade als Steuerberater zum Beispiel Fristen nicht einhalten kann, weil die Systeme nicht funktionieren, da gibt es keinen Aufschub, ja? Man verliert an Reputation. Das heißt, diese Sachen einmal in sich gehen, zu bewerten und zu sagen, ist mir das wert, dass ich in Prävention investiere? Und ich spreche hier nicht von Cyberversicherung. Ja. Ich spreche wirklich von technisch-organisatorischen Maßnahmen, die man dann in der Umsetzung bringt und sagt, passt, ich habe jetzt den Sicherheitslevel erhöht.
Also eine richtige Lawine, die ins Rollen kommt und dann meist nicht gut ausgeht für die betroffenen Unternehmen.
Ja, ich habe schon Unternehmer gesehen, gehört, die überlegt haben, ob sie noch weitermachen wollen. Ja. Existenziell.
Wahnsinn.
Also das ist, macht dann keinen Spaß mehr.
Ja. Ja, lieber Jürgen, vielen herzlichen Dank für das kurzweilige Gespräch.
Ich sage danke.
Sehr verehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Befolgen Sie die Ratschläge vom absoluten Top-Profi und Sie können, wenn Sie die Dienste von Jürgen Weiß und der Firma Ares benötigen, gerne googeln unter Jürgen Weiß, Firma Ares in Traun. Am besten natürlich präventiv und nicht nachträglich, wann schon passiert ist. Also besser vorsorgen als nachsorgen. In diesem Sinne, alles Gute, viel Erfolg, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Herzliche Grüße aus der BMD-Akademie, Ihr Roland Beranek. Vielen Dank fürs Zuhören. Besuchen Sie uns bitte auch unter www.bmd.at/akademie.